Wir wissen seit über 23 Jahren, dass es ADS bei Erwachsenen gibt und eine hohe Bedeutung hat. 3 bis 4 Frauen bleiben unerkannt. Damit aber bekommen sie auch keine Hilfe. Sie werden nicht erfasst. Und das führt eben doch zu einer deutlich verringerten Lebenserwartung, die zum Teil geringer ist als bei vielen Krebserkrankungen. Deswegen musste eigentlich auch jeder Hausarzt wissen, was ADS ist.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. ADHS ist eine besondere Art zu sein, mit einem ganz eigenen Stärken- und Schwächeprofil. Das sagt die Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie Dr. Astrid Neulobkowitz. Zunächst muss sie aber erkannt werden. Und das ist bei Frauen oft sehr spät oder gar nicht der Fall. Im Live-Gespräch erklärt die Expertin, warum Frauen so oft durchs Raster fallen, welche Eigenschaften und Symptome auf ADHS hinweisen können und was für Frauen alles möglich wird, wenn irgendjemand genau hinschaut und sagt, das ist ADHS.
Herzlich willkommen, hallo zusammen, ich freue mich riesig. Hi, ich bin Christina Appel, ich schreibe freiberuflich für Her Career. Ich bin Journalistin mit dem Schwerpunkt Chancengerechtigkeit und ich freue mich ganz besonders, heute hier willkommen zu heißen Dr. Astrid Neulobkowitz. Sie sind Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie. Sie haben das ADHS-Zentrum in München gegründet und sind unter anderem Mitglied im Vorstand des Bundesverbands ADHS Deutschland. Seit mehr als 25 Jahren haben Sie Erfahrung zum Thema ADHS, sowohl in der eigenen Familie als auch im Beruf. Und Sie sind eine der wenigen, die sich lautstark für mehr Wissen und Bewusstsein für diese Erkrankung, diese Spektrumserkrankung einsetzt, insbesondere bei Erwachsenen und Frauen. Denn, ja, Überraschung, bei Frauen wird ADHS meist sehr spät oder gar nicht erkannt. Und was das für Folgen hat, werden wir heute noch besprechen. Bevor wir über das Buch und die Themen dieses Buchs sprechen, weibliche ADHS, wie Frauen mit ADHS erfolgreich, selbstbewusst und stabil leben können, klären wir vielleicht erstmal die Begriffe. Es gibt ADS, es gibt ADHS, es gibt auf dem Titel des Buches die Schreibweise AD in Klammern HS. Was eint diese Begriffe und wie unterscheiden sie sich?
Ja, eigentlich ist es eine falsche Nomenklatur, weil es hat sich jetzt ADHS durchgesetzt als ein Überbegriff und das heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Eigentlich ist es falsch, weil die Hyperaktivität ist eine Sonderform der ADHS und es müsste eigentlich Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom heißen. Und das Problem ist jetzt gerade bei Frauen, dass die Frauen sehr oft den unaufmerksamen Typ haben. Und dann müsste man eigentlich sagen, die haben ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom ohne Hyperaktivität. Das ist ziemlich unsinnig und deswegen steht bei mir das H in Klammern. Ja, das ist ja auch genau das Problem, dass eben viele Frauen mit diesem unaufmerksamen Typ nicht erkannt werden, weil der ist eben nicht laut, der ist eben nicht ungestüm, der ist nicht so offensichtlich, sondern der ist eher verträumt, der ist langsam manchmal, der ist vergesslich, schlecht organisiert, man kommt schwer in die Gänge und das ist sehr unauffällig. Und deswegen, und das ist wirklich ein Nachteil für die Frauen, werden die Frauen auch 4 Jahre später im Schnitt diagnostiziert als die Männer. Und wir haben das gerade im Kindesalter, ist das besonders dramatisch. Wir wissen, dass es etwa gleich verteilt ist, dass bei Frauen es etwa gleich häufig vorkommt wie bei Männern, aber in der Kindheit und im Jugendalter diagnostizieren wir auf 3 bis 4 Jungs eine Frau. Das heißt, 3 bis 4 Frauen bleiben unerkannt, damit aber bekommen sie auch keine Hilfe, sie werden nicht erfasst und die Symptomatik der ADHS nimmt dann weiter ihren Lauf, ja, und leider oft auch einen schlechten, weil man so, wenn man von ADHS betroffen ist, einfach nicht so gut performen kann. Nicht, weil man dumm ist, sondern weil man extrem ablenkbar ist, weil man Konzentrationsstörungen hat, weil man sich schlecht organisieren kann, weil man extrem ablenkbar ist. Und wenn das nicht erkannt wird, ja, ist man einfach, schneidet man oft 1 bis 2 Schulabschlüsse unter dem eigenen Potenzial ab. Und das macht natürlich ganz viel aus, auch für das weitere Leben.
Ja. Und für das Selbstbewusstsein, ja. Mit dem wachsenden Bewusstsein für Gendermedizin, was es ja Gott sei Dank gibt, wird jetzt auch die Genderkomponente bei ADHS öfter besprochen. Sie haben gerade gesagt, warum es später und seltener diagnostiziert wird. Aber müsste sich die Medizin dem nicht längst angepasst haben?
Ja, die Medizin müsste sich ADHS auch längst angepasst haben. Ich sage das immer wieder, wir wissen seit über 23 Jahren, dass es ADHS bei Erwachsenen gibt und eine hohe Bedeutung hat. Und das ist jetzt auch nicht selten. ADS ist etwa 3,5 bis 4,5% der Bevölkerung in Deutschland, in Mitteleuropa hat ADHS. Das sind schlappe 3 bis 4 Millionen Menschen in Deutschland. Und die werden einfach nicht erkannt und nicht diagnostiziert. Wir haben ja jetzt zum Glück im Internet, Social Media publiziert viel darüber. Aber ich erlebe das eben ganz oft, dass Menschen ganz verzweifelt sind, weil sie niemanden finden, der das diagnostiziert und behandelt. Und für Frauen ist das eben noch viel schlimmer, weil die einfach im späteren Leben, also wenn sie älter sind, im Erwachsenenleben, einfach die Diagnose nicht bekommen, sondern dann eher so in die Richtung Depression, Burnout, Erschöpfung diagnostiziert werden, dann ewig mit Antidepressiva behandelt werden, die Kindheit bearbeitet wird, ja, die psychosomatische Klinik, dass sie so relaxen sollen. Aber das ist alles nicht das, was die ADS-Frauen und auch die ADS-Betroffenen brauchen. Das ist oft ganz dramatisch. Ich sehe oft 10 Jahre, die ins Land gehen mit Behandlung. Das heißt, ich sehe so gut wie keine unbehandelte ADS-Frau oder ADS-Mann, sondern die sind fast alle in Behandlung und es kommt niemand drauf und es wird eben auch nicht so behandelt, wie es behandelt werden müsste.
Sie nennen im Buch ADHS eine neurobiologische Besonderheit. Es gibt auch sehr viele andere Framings, in den Medien gerade sehr stark diese Superpower. Es gibt den Zappel-Philipp und es gibt die Superpower und es gibt dann das wirklich, finde ich, sehr wohlige neurobiologische Besonderheit. Wie habe ich denn jetzt mit dieser Spektrumerkrankung umzugehen?
Ich sage immer, ADS ist erstmal eine besondere Art zu sein. Ja? Und das Spektrum, das ist so, Sie stellen sich vor, es ist eine Besonderheit, mit der man auf die Welt kommt. Wir sind halt nicht alle gleich. Ja? Und das geht von dieser besonderen Art zu sein bis hin zu schweren Krankheitsbildern. Ja? Und man liegt irgendwo dazwischen. Und wenn man ADS hat und gut damit zurechtkommt, Künstler ist, irgendwo einen Platz für sich gefunden hat, wo man auch ein bisschen verrückt und ein bisschen ausgefallen originell sein kann, kommt man damit klar. Wenn man aber ein stark ausgeprägtes ADS hat, kommt man nicht klar, sondern man hat schon Probleme in der Schule, man hat Probleme mit der Ausbildung, man hat Probleme, seine Gefühle zu regulieren, man hat Probleme, sich zu organisieren, rechtzeitig in die Gänge zu kommen. Und das sind alles ständige, dass das schreddert ständig Selbstwertgefühl. Ja, also das, was wir sehen im Erwachsenenalter sind, ist, dass ADS zu 80% weitere seelische Erkrankungen hervorruft. Vor allen Dingen Depressionen und Angststörungen. Das kann man sich ja auch gut erklären. Wenn man was machen will und kann nicht anfangen, wenn man schon wieder was nicht findet, wenn man schon wieder was sich nicht behalten hat, wenn man schon wieder alles auf den letzten Drücker gemacht hat, etwas nicht zu Ende bekommt, ja, man schon oft gesagt bekommen hat, du könntest doch, wenn du wolltest, ja, oder streng dich doch mal an. Das ist etwas, wo das Selbstwertgefühl gar nicht erst entsteht. Und man kommt dann oft schon ganz angeschlagen im Erwachsenenalter an und da geht's gerade so weiter. Und je älter man wird, desto mehr wird ja verlangt, dass man sich organisiert, dass man so sein Leben auf die Reihe hat, dass man aufräumen kann, dass man zuverlässig ist. Ja, und das sind Planungsfunktionen. Und ADS, das wissen wir, hat ein Problem mit der Planungsfunktion und mit der Selbststeuerung. Und genau da müssen wir eben auch Therapie ansetzen, genau da müssen wir auch eventuell medikamentöse Behandlung ansetzen. Nicht in der Kindheit, das ADS ist nicht entstanden durch irgendwelche Kindheitskonflikte oder Traumata, sondern das ADS bringt man mit auf die Welt. Über 80% der ADS-Betroffenen haben das geerbt. Meistens findet man noch mehrere ADS-Betroffene in der Familie. Und mit dieser besonderen Art zu sein, das ist mir immer ganz wichtig, hat man so ein anderes Stärke- und Schwächeprofil. Man hat auch enorme Stärken. Man kann originell denken, man kann mehr wahrnehmen, man ist kreativer, man hat oft auch eine große Power. Aber es ist eben nicht nur die Superpower. Die Leute, die die Superpower haben, in ihrem Leben zurechtkommen, die sehen wir gar nicht. Ja? Das Problem sind die Leute, die eben dich anfangen können, die eben ständig immer wieder an den Kleinigkeiten des Lebens scheitern, weil sie den ganz normalen Alltag nicht bewältigen können. Und das ist dann dramatisch, weil es summieren sich so im Laufe des Lebens Misserfolge, Niederlagen, Kränkungen, Ablehnung, Kritik. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir diese hohe Rate von Depressionen und Angststörungen haben, insbesondere bei Frauen.
Jetzt bin ich ja eine von den Frauen, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren in Therapie ist und die eventuell auch durch dieses Buch den Anstoß erhalten hat, sich mal anderwärtig mit der Diagnostik zu befassen. Und sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld haben gefragt, ja, aber was würde sich denn für dich ändern, wenn du es wüsstest? Was würde sich denn ändern? Du bleibst du. Warum kann es so wichtig sein, eine offizielle Diagnose zu erhalten?
Oh, es ändert sich dramatisch, was? Bei den meisten, also ich erlebe ganz oft, dass ADS-Betroffene zu mir kommen und wenn sie die Diagnose bekommen, passiert etwas ganz Merkwürdiges. Sie lachen und weinen gleichzeitig. Sie sind auf der einen Seite unendlich erleichtert, dass sie endlich mal eine Erklärung haben für das, woran sie immer in ihrem Leben scheitern oder was so schwierig ist. Und sie weinen aber auch darüber, sagen, warum denn erst jetzt? Ich renne doch schon 10 Jahre in Therapie. Ich war doch schon in 2 Kliniken. Ich habe doch schon alle Antidepressiva durch. Wieso hat das denn keiner vorher gesehen? Und das ist oft sehr erschüttert. Ja, wenn ich das vor 10 Jahren entdeckt hätte, hätte ich ja vielleicht mein Studium geschafft oder wäre meine Ehe nicht zerbrochen oder ich hätte das mit den Kindern besser hinbekommen. Das ist so eigentlich das Schlimme. ADS ist unglaublich gut zu behandeln. Und der allererste Schritt ist, dass man weiß, dass man ADS hat und auch sich besser versteht, wie man tickt. Ich sage immer, man muss verstehen, was ADS ist, wo man anders ist. Man ist in ganz vieler Beziehung anders. Man nimmt anders wahr, man reagiert anders, man fühlt anders, heftiger, überschießender. Ja? Und das gibt mir einfach dann auch ganz viele Erklärungen, warum es in meinem Leben manchmal so schwierig war. Und das hilft mir wieder, mich selber besser zu verstehen oder auch anderen eine Gebrauchsanweisung dafür zu geben. Und man kann ADS eben sehr gut behandeln, nicht mit Antidepressiva, sondern mit Stimulantien. Das ist dann tatsächlich Ritalin und Dexamphetamin. Ist die Empfehlung als allererstes, das zu machen. Und was dann passiert, ist oft ein Wunder. Also ich könnte Ihnen jetzt endlos Mails von meinen Patienten schicken und zeigen, die sagen, boah, jetzt konnte ich zum ersten Mal ein Buch lesen. Jetzt konnte ich zum ersten Mal dabei bleiben. Ich konnte zum ersten Mal, ich habe mir vorgenommen, ich räume mein Zimmer auf und ich habe es echt gemacht. Das ist oft wie 5-mal Weihnachten, ja. Und jetzt habe ich endlich mal das Gefühl, ich kann das, was ich will, umsetzen, auf die Straße bringen. Das hat oft natürlich so was ganz Beglückendes, aber auch was sehr Trauriges. Warum erst jetzt? Und da müssen wir einfach ansetzen, zu sagen, wieso erst jetzt? Wieso wird die Frau Mitte 40? Oder vielleicht wird sie auch nie entdeckt? Dann ist es noch schlimmer, weil wenn sie die dritte Therapie machen und sie können immer noch nicht anfangen und können sich immer noch nicht konzentrieren und immer noch nicht aufräumen, denken sie, sie sind der Therapieversager. Ja, aber eigentlich hat ihr Therapeut versagt und ihr Psychiater, weil der das nicht entdeckt hat und sie auch nicht entsprechend der Leitlinie. Leitlinie sind immer die wichtigsten Behandlungsempfehlungen der Medizin. Leitlinie sagt als allererstes, medikamentöse Behandlung und dann gucken und wer dann noch was braucht, Verhaltenstherapie, aber bitte bei einem Therapeuten, der weiß, was ADS ist und der sie da abholen kann, wo sie ein Problem haben.
Die Tatsache, dass es bei Frauen häufig erst in den 40ern passiert, ist ja höchstwahrscheinlich hormoneller Natur, könnte ich mir vorstellen. Beziehungsweise wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wie stark der Einfluss der hormonellen Schwankungen auf die ADS sein kann.
Also ADSler sind sehr auslenkbar von allem. Also jetzt zum Beispiel Super-GAU für die ADSler, diese ständige Geräusche. Ja.
Alle nicken.
Man hat keine Reizfilter als ADSler. Es strömt alles gleich wichtig auf einen ein. Also das hier ist so der Super-GAU für einen ADSler. Überall Gewusel, überall Geräusche, überall Licht, überall neue Eindrücke. Und das ADS-Gehirn kann da nicht Unwichtiges ausblenden, sondern es kommt alles gleich wichtig auf der Festplatte an. Wir sehen verschiedene Bereiche, was für Frauen vor allen Dingen schwierig ist. Das ist einmal die Pubertät, aber dann auch dieses in der Ausbildung, im Studium ankommen. Wir sehen, Frauen machen oft noch ein ganz gutes Abi, wenn sie unter guten Bedingungen groß werden und intelligent sind. Da unterlaufen sie tatsächlich die Diagnosekriterien, weil die Diagnosekriterien sind, bis zum 12. Lebensjahr muss das ADS nachweisbar sein. Viele Frauen haben das nicht und deswegen kriegen auch viele Frauen die Diagnose nicht. Man muss auch wissen, die Diagnose ist für hyperaktive Jungs gemacht und nicht für unaufmerksame Frauen. Und viele Ärzte sagen, die liegt unterm Score, die hat kein ADS. Also wir sehen da nochmal einen ganzen Schwung von scheiternden Frauen leider im Studium oder in der Ausbildung, die auf sich gestellt sich dann nicht mehr organisieren können. Ja? Die so an den Kleinigkeiten scheitern, nicht aufräumen können, nicht regelmäßig zur Uni gehen können, nicht rechtzeitig die Bachelorarbeit anfangen können. Dann sehen wir nochmal die Frauen, wenn sie Kinder bekommen. Ja? Die Kinder haben natürlich auch wieder ein hohes Risiko, ADS zu haben. Ja? Und dann viele Frauen, die doch ganz funktional sind und im Beruf stehen, wenn die dann zu Hause sind, dann packen sie es oft nicht mehr, sich zu organisieren, weil überhaupt gar keine Regeln mehr da sind. Dann haben sie oft ein Problem mit ihrer Gefühlsregulation weil die Kinder sind so nerven und sie dann ausflippen und sie sind, haben dann ganz große Schuldgefühle, dass das passiert. Und dann sehen wir die Frauen nochmal in der Menopause, wenn eben die Sexualhormone runtergehen, ja, dass es dann auch nochmal schlimmer wird. Und wir haben eine deutlich höhere Rate von prämenstruellem Syndrom, das heißt vor der Periode, dass eben doch viel mehr, doppelt so viele ADS-Frauen erhebliche Probleme prämenstruell bekommen.
Und wir haben auch darüber gesprochen, was für starke körperliche Auswirkungen ADHS unbehandelt auf den Organismus haben kann.
Ja, das ist leider wirklich eine schlimme Zahl und deswegen musste eigentlich auch jeder Hausarzt wissen, was ADS ist. Wir sehen, die neuen Studien sind 7 Jahre weniger Lebenserwartung bei Männern, 9 Jahre weniger Lebenserwartung bei Frauen bei unbehandeltem ADS. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Also einmal haben wir diese hohe Rate von Depression und Angststörung. Wir haben eine hohe Rate von Suchterkrankungen bei ADS. Wir haben aber auch eine hohe Rate von körperlichen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Übergewicht 3-mal häufiger, Essstörungen 3-mal häufiger. Die ADSler haben oft Probleme mit der Planung und sie können oft auch eben dann nicht planen, sich gut zu ernähren, gut Essen zu kochen, sondern essen Fastfood, rauchen zu viel. Rauchen funktioniert bei ADS, ist eine Selbstbehandlung, aber eine schlechte leider, eine ungesunde. Und so kumuliert einfach ganz vieles im Laufe des Lebens. Und das führt eben doch zu einer deutlich verringerten Lebenserwartung, die zum Teil geringer ist als bei vielen Krebserkrankungen. Und das haben wenige auf dem Schirm, dass es eben nicht nur ein seelisches Problem ist, sondern auch tatsächlich zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität und auch der Lebenserwartung kommt, unbehandelt.
Sie haben vorhin gesagt, ADHSlerinnen bleiben häufig hinter ihren Möglichkeiten zurück, schon in der Schule, aber ich nehme an, dass das auch am Arbeitsplatz sein kann. Welche Symptomatik erlebe ich vielleicht am Arbeitsplatz und rechne sie nicht im ersten Moment meiner ADS oder ADHS zu? Oder was beobachte ich als Führungskraft vielleicht bei meinen MitarbeiterInnen?
Also wo ich dran denken muss bei ADS, wenn jemand immer was auf den letzten Drücker macht, wenn jemand chaotisch unorganisiert ist, nicht priorisieren kann, mit was fange ich an, Sachen nicht zu Ende kriegt, Sachen nicht findet, keine guten Aktenablage hat, ja, unstrukturiert arbeitet, oft erschöpft ist oder nicht richtig zuhört, ja, so halb zuhört, weil er schon wieder abgelenkt ist, ja. Das wären so typische Symptome für ADS. Oder aber auch so emotional überschießend, ganz schnell gekränkt oder ganz schnell sich angegriffen fühlen, ganz schnell impulsiv sein oder aber ganz schnell verletzt sein und Rückzug.
Macht es denn Sinn, sich seinen KollegInnen im Team oder vielleicht auch einer Führungskraft anzuvertrauen als diagnostizierte ADHSlerin?
Also das würde ich nicht pauschal beantworten, weil ADS ist wirklich, ich sage immer, jeder hat eine Meinung und wenige eine Ahnung. Ich würde das wirklich sehr spezifisch gucken, habe ich eine gute Beziehung zu meinem Chef oder Chefin? Sind die gewillt, auch auf meine Schwierigkeiten einzugehen? Ich würde es nicht im Vorstellungsgespräch sagen, ja, es, man kann Glück haben, ja, also nur mal so, es kann ja auch der Chef ein ADS-Kind haben, dann kann der sagen, ah toll, das läuft jetzt ganz gut, oder er kann sagen, nicht noch einer. Also alleine daran hängt es schon. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass sich unsere Arbeitswelt mehr einstellt auf neurodiverse Menschen. Und da gehört natürlich auch Autismus dazu. Also ADSler haben ein ganz großes Problem mit in Großraumbüro arbeiten, mit unstrukturierten Aufgaben, mit monotonen, langweiligen Aufgaben, mit Aufgaben, die besondere Genauigkeit erfordern. Ich sage immer, ADSler müssen einen guten Platz für sich finden, für das, so wie sie sind. Und es wäre wichtig, dass auch Chefs und in die Arbeitswelt das besser differenziert. SAP macht das zum Beispiel. Die wirklich gucken, wer ist neurodivers. Autisten zum Beispiel gibt man am besten Spezialaufgaben und keine Teams. ADSler packt man vielleicht eher in Thinktanks und sagt, Tom, spinn mal rum, was hast du für eine Idee? Aber der braucht vielleicht eine Sekretärin, der das dann abarbeitet oder die das abarbeitet. Struktur, ganz wichtig für ADSler. Und auf keinen Fall im Großraumbüro arbeiten, denn dann passiert das, was hier passiert. Die Aufmerksamkeit geht steil nach unten, weil jede Ablenkung dazu führt, dass man sofort den Fokus verlieren kann. Der Hyperfokus ist eine tolle Geschichte, das ist die Superkraft, aber die ist nicht mit dem Lichtschalter einzustellen, sondern die passiert mal als Flow, wenn man was ganz spannend erlebt. Ja, also man kann als ADSlerin Berge versetzen, wenn was spannend ist, aber man kann auch die einfachsten Sachen nicht, wenn was langweilig ist. Auch, dass die Arbeit abwechslungsreich ist, das ist sicherlich wichtig, dass genug Bewegung da ist, dass was Spannendes auch da ist, was eine Herausforderung darstellt. Das wären so gute Arbeitsbedingungen für ADSlerinnen.
Bedeutet das in Ihren Augen auch, dass zum Beispiel BetriebsärztInnen viel besser in diesem Thema geschult werden müssen? Ja, oder sind das vor allem die Führungskräfte?
Beides. Also auch so, was ich oft sehe, ist diese Burnout-Symptomatik. Wir sehen bei ADS-Lern viel häufiger Erschöpfung. Und anstatt dann einfach sagen, na, hat ein Burnout, mal zu fragen, was erschöpft denn diese Frau? Und warum sind die ADSler häufiger erschöpft? Das muss man jetzt mal ganz genau erklären. Wenn sie dauernd abgelenkt sind, ist es wahnsinnig anstrengend, sich zu konzentrieren. Wenn sie ständig so gefühlsmäßig überreagieren, ist es wahnsinnig anstrengend, sich dauernd zusammenzureißen. Wenn sie ein Problem haben mit Prokrastination, nicht in die Gänge kommen, ist es wahnsinnig anstrengend, sich in Gang zu setzen. Nur das ist etwas, sie kommen ja mit dem ADS zur Welt, was sie nie erfasst haben von, das ist bei mir anders als bei anderen. Das ist gar nicht so erfassbar. Das muss man auch immer wieder ADS-Betroffene erklären. Du hattest es auch schwerer als andere, weil in dieser reizüberfluteten Welt, in der wir heute leben, siehe hier, haben es eben auch die ADSlerinnen besonders schwer. Vor 100 Jahren auf dem Bauernhof in Oberbayern hatte die weniger Probleme mit ihrem ADS. Das war einfach anders zu handeln als jetzt in dieser schnelllebigen Multitasking-Welt.
Ja, also das heißt, diese Überkonformität, feste Strukturen, alles, es hilft eben wirklich nur den Menschen, die neuronormativ sind.
Feste Strukturen helfen auch ADS-Lern, okay. Aber sie müssen es einsehen, warum sie sie brauchen. Also das ist ja wie in der Kindererziehung. ADS-Kinder machen zu lassen, was sie wollen, keine gute Idee. Ja, machen gar nichts und sitzen vorm Tablet. Ja, also sinnhafte, sinnvolle Strukturen, auch mit Kontrolle, ist durchaus auch wichtig bei ADS.
Wollen wir fürs Publikum öffnen? Gehen schon die ersten Hände hoch. Habt ihr Fragen?
Dankeschön. Ich wollte fragen, wie Sie zu Social Media in der heutigen Zeit und ADHS stehen. Ist das eine Chance oder einfach noch mehr?
Also ich sehe es beides. Ja, ich bin auf der einen Seite sehr froh, weil Social Media uns jetzt auch den Blick auf ADHS. Ja, also jetzt, es wird jetzt einfach viel mehr wahrgenommen, auch von der Presse. Ich mache ja ADS seit über 25 Jahren. Wir haben uns ganz lang rumgeschlagen mit Stern und Spiegel, die gesagt haben, also ADS, erfundene Krankheit für die Ärzte und so weiter. Was diese Social-Media-Geschichte gemacht hat, ist, dass sich die Journalisten heute sehr wissenschaftlich und ausführlich mit diesem Thema beschäftigen. Das finde ich gut. Wir haben aber auf der einen anderen Seite eine Überidentifikation und nicht jeder Influencer, der da postet, hat auch ADS und auch eine Ahnung. Also es gibt eine neue Studie, die zeigt, also nur die Hälfte von dem Content, der da ist, ist auch wirklich wissenschaftlich begründet. Ja, also es wird auch viel erzählt. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass ADS mehr Aufmerksamkeit bekommt, wie Autismus auch. Und dass wir heute hier sitzen, ist sicherlich dem auch geschuldet. Das Problem ist, wir haben auf der einen Seite eine Überidentifikation jetzt über Social Media. Zu viele Leute glauben, sie haben ADS oder Autismus. Und wir haben auf der anderen Seite eine medizinische und psychotherapeutische Unterversorgung. Ja? Das heißt, ganz viele Leute wollen jetzt wissen, habe ich ADS, die aber gar nicht so besonders betroffen sind. Und die, die wirklich betroffen sind, für die haben wir keine Ressource. Und es behandeln einfach zu wenig. Psychotherapeuten und Psychiater haben sich mit dieser Thematik beschäftigt.
Ja, meiner zum Beispiel hält es für eine Trenddiagnose.
Ja, das ist unfassbar. Also wir haben einen internationalen Diagnoseschlüssel, der wird auf der ganzen Welt verwandt. Es gibt 3 ICD-Ziffern für ADHS im Erwachsenenalter und im neuen ICD auch. Und wenn dann ein Arzt sagt, also für mich ist das eigentlich eine erfundene Erkrankung, das finde ich immer eine ganz schöne Hybris. Da gibt es Leitlinien, also Leitlinien ist wirklich nicht für erfundene Erkrankungen. Ja? Da setzen sich die ganzen Universitäten und Fachverbände zusammen und gucken die Studien durch und sagen, was ist State of the Art für die Behandlung dieser Erkrankung.
Woher weiß ich denn, was zu viel ist? Also bin ich hypersensibel oder habe ich eventuell ADHS oder ist die Lärmbelästigung vielleicht aufgrund von autistischer Symptomatik zu viel für mich oder von einer ADHS-Symptomatik? Mache ich Double- und Triple-Screening, weil ich so sozialisiert bin und gleichzeitig meinen Film gucke, auf Wikipedia recherchiere, ob das alles korrekt ist und Nachrichten von meinen Freunden auf WhatsApp beantworte? Also ich frage mich, was ist Gesellschaft, was ist modernes Leben, was sind vielleicht andere Charakteristika, die ich mit mir rumtrage und wann merke ich, okay, es wird wirklich Zeit?
Also das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die Sie da jetzt stellen. ADS ist ein Syndrom, ja, und wir dürfen das nur diagnostizieren, wenn wir das im ganzen Lebensverlauf auch darstellen können, ja. Also jeder ist mal unaufmerksam, jeder ist mal impulsiv und genervt und jeder ist auch mal vergesslich, ja. Aber diese extreme Ablenkbarkeit, diese Sprunghaftigkeit, ich frage oft so, wie denken Sie denn? Und dieses immer wieder neue Gedanken haben, nicht bei der Sache bleiben können, immer wieder abgelenkt sein, sich nicht konzentrieren können, beziehungsweise sich konzentrieren können für die Dinge, die Spaß machen, ja, und die interessant sind, ja. Dann eben dieses emotional überreagieren, der so ganz schnell gekränkt, verletzt sein, sich angegriffen fühlen, dieses sich nicht aufräumen können. Ja? Für einen ADSler, wie räume ich auf? Oder viele sagen, von Zauberhand ist schon wieder das Chaos da, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich kann meine Ordnungssysteme nicht einhalten. Ich kann nicht anfangen. Ich weiß genau, ich muss jetzt für die Bachelorarbeit arbeiten, aber ich kann es nicht anfangen. Ich habe schon wieder den ganzen Tag vergeigt. Das sind wirklich, sie scheitern jeden Tag an sich selbst, ja, und nicht mal, ja. Und das müssen sie schon, um so eine Diagnose zu stellen, auch wirklich im Lebensverlauf darstellen können. Und das muss auch ausgeprägt sein, nicht ein bisschen, ja. Also da gibt es schon auch sehr klare Vorgaben, wie wir das diagnostizieren.
Okay. Gibt es noch eine Frage? Ja, hier vorne.
Und zwar würde ich gerne wissen, wir haben ja jetzt gesprochen, die ADHS-Menschen, wie die in der Arbeit, im Arbeitsalltag leben. Aber die arbeiten ja in einem Team. Das heißt, ihre Arbeit, ihr Sein beeinflusst ja auch das Team. Das Team kann sich zum Beispiel nicht darauf verlassen, machen die Teamaufgabe rechtzeitig fertig? Sind die Personen jetzt auch nervöser, stören vielleicht auch in Meetings, wie man so kennt, sind ein bisschen lauter, sind impulsiver? Ich habe gelesen, dass ADS einen hohen volkswirtschaftlichen Schaden und somit auch einen wirtschaftlichen hat, weil die Personen oft weniger leistungsfähig sind, eben durch die Kriterien, die sie genannt haben. Wie geht man damit als Team um, wenn man so einen Menschen hat, der sich jetzt vielleicht auch nicht geoutet hat, ist ja irrelevant, man hat mit den Symptomen zu leben und muss das als Team ja auch ertragen, ne? Dieser Mensch, der sehr nervös ist, dazwischen spricht und zuverlässig ist. Wie geht da ein Team damit um und ein Vorgesetzter?
Sie haben völlig recht. Die ADSler können auch nicht verlangen, dass sich jetzt alle nach ihnen richten, ja, weil sie der kleine Minderheit. Und natürlich braucht es Zuverlässigkeit. Man muss es ja vielleicht nicht mit ADS labeln, aber sie sagen, ich glaube, da haben sie ein Problem mit pünktlich sein. Können wir hier eine Vereinbarung treffen? Können wir sie 5 Minuten vorher vielleicht nochmal oder halbe Stunde vorher erinnern? Können wir hier nochmal Kontrollen machen, ob sie das gemacht haben? Ja, weil ich glaube, das ist dann leichter für sie, wenn sie daran erinnert werden. Und ich finde schon auch ganz gut, wenn man in Firmen, in größeren Firmen, fortbildet dahingehend. SAP nochmal hat das gemacht und die Akzeptanz war deutlich höher. Ja, dann. Und dann konnte man auch eher mal darüber sprechen. Du, ich glaube, du hast auch ADS. Willst dich nicht mal damit beschäftigen? Willst dich vielleicht nicht auch behandeln lassen? Und können wir irgendwas dafür tun, also dass beide aufeinander zugehen? Können wir dafür tun, dass es dir hier besser geht? Ja, beispielsweise, dass du ein Einzelbüro kriegst oder dass du flexible Arbeitszeiten hast. Aber wir haben natürlich auch Anforderungen, die musst du erfüllen. Ja, du kannst nicht immer auf den letzten Drücker abgeben und alle hängen über dem Zaun. Ja, also ich glaube, da müssen beide Seiten sich bewegen.
Wie geht denn so eine offizielle Diagnostik vonstatten? Das ist ja mit einem Termin und einem Fragebogen nicht getan.
Es kommt darauf an, wie viel Erfahrung Sie haben. Also wir machen das immer so, also Sie brauchen, das Wichtigste bei der Diagnostik ist die gesamte Lebensgeschichte. Da sieht man das oft auch. Schulwechsel, Studien abgebrochen, also so viele Abbrüche, weil es dann irgendwie doch nicht geklappt hat. Ich habe immer sehr gerne die Schulzeugnisse, bin immer ganz begeistert von bayerischen Schulzeugnissen und habe immer große Ehrfurcht vor Lehrern. Die beschreiben oft ganz toll den ADS, auch des unaufmerksamen Typs. Sie wissen nur nicht, dass sie das tun. Ja? Aber das ist unglaublich hilfreich. Ja? Die Eltern, wir brauchen eine Beschreibung von Eltern. Wie waren das als Kind? Womit hat die Schwierigkeiten gehabt? Ja? Und dann fragen wir die Kernsymptome ab. Das ist natürlich auch eine Frage, wie viel Erfahrung haben Sie? Ja, also wenn Sie in eine ADS-Ambulanz gehen, gehen Sie da 5-mal hin, weil da macht es der Assistenzarzt. Ja, wenn das jemand macht, der lange Erfahrung hat, der kann das schneller. Ja, also 3-4 Mal, bei mir geht es schneller, aber ich habe es, wie gesagt, 25 Jahre Erfahrung. Aber Sie brauchen viel Information, um das wirklich entscheiden zu können, zieht sich das wie ein roter Faden durchs Leben. Natürlich, es gibt Zeiten, wo es stärker ist, oft im Studium, wo ja auch viel Aufmerksamkeit gebraucht wird, oder eben in dieser Mutterschaft, ja, wo dann auf einmal so viel Gewusel ist und man sich selber nicht mehr sortiert bekommt. Aber das Wichtigste ist eben nicht die Testung. Die Tests sind, wie gesagt, sogar eben eher für die hyperaktiven Jungs. Und die Tests sind weder beweisend für noch gegen ADS. Es ist eine reine grobe Orientierung. Das Wichtigste ist die Lebensgeschichte, wie sich diese Symptome im Leben zeigen. Und das ist eben auch gefragt, nicht mal, sondern eigentlich durchgehend. diese Kernsymptome der ADHS. Das ist halt auch gegendert. Die Jungs, die fallen auf, laut, ungestört, die kloppen sich und die haben echt Spaß dran, eine Sau durchs Dorf zu treiben und mal wieder den Lehrer irgendwie richtig zu ärgern und richtig aufzufallen. Mädchen zeigen vielmehr so ein sozial akzeptiertes Verhalten und die bemühen sich oft unglaublich, dass es niemand merkt, wie langsam sie sind, wie verpeilt sie sind, wie unsicher sie sind. Ja, sie haben oft ganz hohe Schamgefühle, ja, wenn sie wieder was falsch gemacht haben. Dieses Coping von Mädchen, ja, dass sie einfach prosoziales Verhalten zeigen wollen, macht dann die Diagnose so schwer, weil sie wollen auf keinen Fall zugeben, anders zu sein. Mädchen wollen so sein wie alle anderen und Jungs wollen eher mal ein bisschen auf den Putz hauen.
Jetzt bitte.
Wenn Frauen ja relativ früh, relativ jung anfangen zu maskieren, welche Symptome kann man nicht maskieren? Also als Mensch, der denkt, es vielleicht zu haben, weil mehrere Fälle in der Familie sind und viele Symptome treffen zu, aber ich habe auch sehr früh gelernt, mich zu organisieren, strenger Haushalt zu Hause. Ich kann mich mit To-Do-Listen und allem, ich kann nicht mich organisieren. Ist es dann überhaupt eine Möglichkeit, dass es ADS ist am Ende? Oder?
Die Frage ist ja immer, ist es relevant? Wenn Sie ein strenges Elternhaus haben, können Sie froh sein. Ja, also ich sehe jetzt die ganze Zeit Kinder in nicht strengen Elternhäusern, die gar nicht mehr Struktur lernen und dann sind sie verloren. Wenn sie es schaffen, ohne dass sie ausbrennen dabei, dass sie sich organisiert bekommen, dass sie anfangen können, dann ist das ja vielleicht gar nicht behandlungsbedürftig. Wenn sie es aber unheimlich viel Kraft kostet zu maskieren und sie abends fix und fertig sind und nichts mehr machen können, weil sie alle ihre Kraft verbraucht haben damit, dann sollte man es behandeln. Und diese Prokrastination, man muss es so fragen. Also die Frage ist zum Beispiel auch, fühlen Sie sich oft unruhig und getrieben? Viele ADSler merkt man das gar nicht an. Die wirken wie die Ruhe selbst und sagen, ja, ich bin total innerlich aufgedreht. Ja, das haben Sie, wenn Sie es fragen, sagen Sie es Ihnen ja. Haben Sie ein Problem damit, in die Gänge zu kommen? Haben Sie ein Problem, aufzuräumen? Und diese Fragen muss man eben speziell stellen, weil die einfach oft so schamhaft erlebt werden. Ich erzähle doch niemandem, wie es bei mir zu Hause aussieht. Das ist ja verpönt. Aber wenn Sie es fragen, dann kriegen Sie dann schon auch eine Antwort. Oder, boah, ich bin immer chaotisch und dann räume ich ganz gut auf und dann ist sofort wieder das Chaos da. Ja, das ist typisch.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie zu Gast waren. Und vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.